ARD.
Eine Altenpflegerin bietet Sex für Geld, um finanziell besser über die Runden zu kommen. Doch ein Treffen mit einem Freier endet für sie tödlich. Und dieser Mann sagt, er habe aus Notwehr gehandelt.
Was ist in dieser furchtbaren Nacht passiert? Was ist Notwehr? Und was ist ein Notwehrexzess? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
In der Geschichte gibt es zwei Frauen mit dem gleichen Namen. Deshalb haben wir einen der Namen geändert, damit ihr ein bisschen besser folgen könnt. Und vielleicht gleich noch eine Triggerwarnung. Wir touchieren hier zwei sensible Themen. Es geht einmal um häusliche Gewalt und auch um das Thema Suizid. Und Hilfsangebote dazu, die findet ihr bei uns in den Shownotes.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Juristin und vor allem Journalistin, Gerichtsreporterin. Ich bin in Hamburg bei allen spannenden Prozessen mit dabei.
Und ich bin Anna Rüther, auch ich bin Journalistin und bin schon eine ganze Weile Elkes Kollegin. Diesen Podcast, den hört ihr zuerst in der ARD Audiothek und abonnieren könnt ihr ihn aber überall da, wo es Podcasts gibt, dann verpasst ihr ganz sicher keine Folge mehr. Elke, jetzt wird's erstmal ziemlich düster.
Ja, es wird erstmal ziemlich düster. Wir gehen nämlich in einen Wald und zwar in einen wirklich sehr, sehr dunklen Wald. Es ist Samstag, der 14. Mai 2022, früher Morgen, ungefähr 5.20 Uhr. Eine Frau, Anja S., die läuft mit ihren Hunden durch diesen Wald. Sie ist vom Beruf Büroangestellte, sie lebt in der Gemeinde Stelle. Das ist im Landkreis Harburg, südlich von Hamburg. Da ist sie, Anja S., auch immer mit ihren Hunden unterwegs. Morgens geht sie mit ihren Hunden immer quer durch den Wald. Normalerweise macht sie das alleine mit den Hunden. Sie wacht sehr früh auf und geht eben schon raus, wenn ihr Mann noch schläft. An diesem Morgen ist es aber ausnahmsweise anders. An diesem Morgen ist nämlich ihr Mann ausnahmsweise mitgekommen. Darüber ist Anja S. im Nachhinein wirklich sehr, sehr froh. Als die beiden um eine Ecke biegen, auf eine kleine Lichtung, da liegt etwas. Auf den ersten Blick sieht es für sie aus wie ein Baumstamm. Es ist ganz lang, glatt und hell. Dann kommen die beiden näher und was sie da sehen, das erschrickt sie zutiefst. Es ist nämlich kein Baum, es ist eine nackte Frau. Diese Frau liegt auf dem Bauch und sie ist tot.
Das klingt ja tatsächlich eins zu eins wie ein Tatort-Drehbuch, was du da erzählt hast. Und ehrlich gesagt, es ist auch genau meine Horrorvorstellung. Nicht, dass ich jetzt ständig durch Wälder spazieren gehe, aber wenn, und da reicht mir tatsächlich schon der Stadtpark, wenn ich irgendwie so alleine irgendwo an Bäumen vorbeischlende, habe ich immer Schiss, links und rechts ins Gebüsch zu gucken, weil ich immer denke, boah, wenn da jetzt was drin liegt. Also ich habe genau das Szenario vor Augen.
Ich glaube, das geht sehr vielen so. Das ist wirklich eine Horrorsituation, ja. Wir springen erstmal zurück und zwar auf den Abend davor, auf den 13. Mai und wir begeben uns nach Winsenluhe. Das ist im Speckgürtel von Hamburg ein Ort am Rande der Nordheide, kann man sagen. Dort in diesem Ort lebt Dennis K. mit seiner Freundin Tanja B. und ihren zwei kleinen Kindern. Sie, Tanja B., ist 25 Jahre alt und sie arbeitet als Verkäuferin in einer Drogeriemarktkette. Dennis K. ist 32 Jahre alt, er ist von Beruf Mechatroniker. Am Mittag dieses 13. Mai aber ruft ihn plötzlich sein Chef zu Hause an und er kündigt ihm. Plötzlich ist Dennis K. ohne Job, es trifft ihn völlig unerwartet. Am Abend kommt es darüber zum Streit mit seiner Freundin, mit Tanja B. Der Vater kein Job mehr, das wäre natürlich eine wirklich schwierige Situation für die kleine Familie. Die beiden sind stark unter Druck, sie fangen an zu reden, es wird lauter, es wird emotional. Tanja S., die ist im Streit irgendwann nur noch genervt. Sie sagt, ich muss jetzt hier raus aus der angespannten Situation. Sie nimmt die beiden Kinder, sie packt ein paar Sachen ein und bricht zu ihren Eltern auf. Auch Dennis K. ist von dieser ganzen Situation und auch von dem Streit total genervt. Seine Laune absolut im Keller. Er ist zu der Zeit gerade mit Corona infiziert. Eigentlich müsste er also zu Hause bleiben. Aber was macht er? Er geht zu einem Freund. Da trinkt er erstmal Alkohol. Er nimmt wohl auch Drogen. Wahrscheinlich nimmt er ein bisschen Kokain. Damit aber beendet er den Abend noch nicht. Im Gegenteil, er hat noch mehr vor. Zuerst fährt er von seinem Freund aus nach Jesteburg. Das ist ungefähr 20 Kilometer entfernt. Er fährt da übrigens mit dem Auto hin, trotz Alkohol und Drogen. In Jesteburg will er eine Prostituierte treffen, die findet er aber nicht. Immer noch kein Grund für ihn, jetzt nach Hause zu fahren. Jetzt geht er im Internet auf die Suche nach einer anderen Frau. Er geht auf eine Seite, auf der Frauen sexuelle Dienste anbieten. Da entdeckt er das Profil von Sarah B. Die bietet Sex für 120 bis 150 Euro an. Dennis K. schreibt sie an. Er schreibt ihr, ich möchte ein geiles Bild von dir haben und ich will Analverkehr. Die beiden, Dennis K., Sarah B., verabreden sich zum Sex. Sarah B., die Prostituierte, ist 35 Jahre alt und zweifache Mutter. Sie ist recht früh Mutter geworden. Ihre Kinder sind schon 14 und 17 Jahre alt. Sarah B. ist alleinerziehend. Von Beruf ist sie Altenpflegerin, aber das Geld ist immer relativ knapp. Und deshalb bietet sie gelegentlich zusätzlich sexuelle Dienstleistungen an. Ja, damit verdient sie sich noch ein bisschen was dazu. An diesem Abend verabredet sie mit Dennis K., dass sie sich gleich treffen wollen. Sie verabreden sich zum Sex im Auto. Ihr Treffpunkt ist wahrscheinlich ein abgelegener Parkplatz im Südosten Hamburgs in Hafennähe. Dennis K. setzt sich in seinen VW Touran und fährt gleich los. Gegen 0.30 Uhr kommt er auf dem verabredeten Parkplatz an.
Und seine Freundin ist die ganze Zeit mit den Kindern bei Oma und Opa, die ahnt also von gar nichts?
Genau, sie denkt, dass Dennis K. die ganze Zeit einfach zu Hause ist. Aber als sie mit den Kindern zurück in die gemeinsame Wohnung kommt, da ist diese Wohnung leer, Dennis K. ist nicht da. Seine Lebensgefährtin, die bereut den Streit vom Nachmittag inzwischen. Sie schreibt an Dennis K. eine WhatsApp-Nachricht. Sie schreibt ihm: Ich liebe dich, einen Job für dich, den finden wir doch locker. Dann bringt sie die Kinder ins Bett und ja, geht dann auch selbst schlafen. Um 3.04 Uhr, mitten in der Nacht, geht ihre Schlafzimmertür auf. Ihr Freund steht vor ihr, Dennis K. Völlig aufgelöst, mit Alkoholfahne, die Hose eingenässt. Und er sagt einen Satz, den Tanja S. wohl nie wieder in ihrem ganzen Leben vergessen wird. Er sagt: Schatz, ich habe eine Frau umgebracht.
Weiß man oder weißt du, wie seine Freundin reagiert hat? Also war die jetzt vollumfänglich schockiert oder war Dennis so ein Typ Mann, bei dem sie sich nicht gewundert hat, weil er ständig so aggressiv war?
Seine Freundin Tanja, die kann das erst überhaupt nicht glauben. Gar nicht, natürlich nicht. Ne? Sie kennt ihren Freund durchaus als Mann, der im Streit laut wird und wohl auch mal handgreiflich. Also es heißt, dass er auch durchaus mal zugeschlagen haben soll. Da gibt es inzwischen zumindest entsprechende Ermittlungen gegen ihn. Aber sowas, eine Frau umgebracht, nein, sie ist völlig fassungslos. Um irgendwie zu realisieren, was hier gerade passiert, was er ihr erzählt, braucht sie erstmal Gewissheit. Sie will alles von Dennis K. wissen, was, ja, was er da gerade gesagt hat. Also sie will wissen, wer diese Frau ist, über die er spricht. Sie will wissen, wie die beiden in Kontakt gekommen sind, was an dem Abend passiert ist, als sie nichts ahnend mit ihren Kindern bei ihren Eltern war. Weil sie das alles nicht glauben kann, will sie dann auch den Chatverlauf zwischen Dennis K. und dieser Frau mal sehen. Sie will den lesen, sie braucht einfach Belege dafür, dass wirklich stimmen kann, was er ihr sagt. Und dann schreibt sie diese, ihr unbekannte Frau, sogar mit einer Nachricht an. Sie schreibt ihr um 3.12 Uhr in der Nacht: Ist alles in Ordnung?
Ist ja tatsächlich auch ganz gut vorstellbar, dass sie einfach gehofft hat, dass er betrunken ist und dass das einfach eine bekloppte Geschichte ist und gar nichts davon war.
Ja, aber sie bekommt keine Antwort. Sarah B. reagiert nicht auf ihre Nachricht. Und so dringt langsam zu Tanja vor, dass es wirklich stimmt, was ihr Freund gesagt hat. Er hat die Frau umgebracht. Als ihr das klar wird, da hält sie es in der gemeinsamen Wohnung nicht mehr aus. Sie hat plötzlich große Angst vor Dennis K. Sie weckt ihre beiden Kinder, sie packt ein paar Sachen zusammen und dann bricht sie wieder zu ihren Eltern auf, jetzt ja mitten in der Nacht. Auf dem Weg dorthin, als sie mit den beiden Kindern schon im Auto sitzt, alarmiert sie von dort aus die Polizei.
Und Dennis ist die ganze Zeit dabei, also der beobachtet, wie seine Frau die Kinder packt, panisch anzieht, weckt und schüttelt. Das muss ja auch für die Kinder eine traumatische Erfahrung gewesen sein. Du hast vorhin erzählt, sie seien kleine Kinder. Wie klein waren sie denn?
Also soweit ich weiß, sind sie 3 und 5 Jahre alt. Es ist so, dass Tanja eines der beiden Kinder in die Beziehung mitgebracht hat. Das zweite Kind ist das gemeinsame von ihr und Dennis K. Das ist 2019 geboren. Der Fall spielt 2022. Da war das Kind 3 Jahre, das andere wahrscheinlich dann 5. Die Polizei, die ja nun gerufen wurde von Tanja, die macht sich natürlich sofort auf den Weg. Sie fährt zur Wohnung der Familie. Als die Beamtinnen und Beamten da ankommen, da hat Dennis K. gerade eine Überdosis Schmerztabletten geschluckt. Er wollte sich umbringen, aber er überlebt. Um 5.28 Uhr nimmt die Polizei ihn fest. Und parallel, ungefähr genau zu dieser Zeit, findet das Ehepaar aus Stelle die Leiche der Frau, also von Sarah B.
Also die Mordnacht. Und bisher kenne ich sie ja nur aus Tanjas Sicht. Was ist denn bloß in der Nacht passiert? Ich meine, wie wird aus der Idee, sich Sex zu kaufen, was man im Frust ja vielleicht verstehen kann, wie wird aus dieser Idee denn ein Mord?
Ja, das muss das Hamburger Landgericht herausfinden im Prozess gegen Dennis K. Dieser Prozess, der beginnt ungefähr ein halbes Jahr später, am 4. November 2022. An diesem Morgen kommt Dennis K. aus der Untersuchungshaft in den Verhandlungssaal. Er ist ein recht korpulenter Mann mit dunklen Haaren und Bart. Man kann fast sagen, ein Koloss. Er ist 1,90 groß und fast 140 Kilo schwer. Er trägt ein hellblaues Hemd und eine so eckige Brille, so eine halb umrandete Brille mit so einem dicken schwarzen Rand. Was ich ziemlich auffällig finde, er blickt immer mit ganz erschrocken wirkenden Augen um sich, als würde er hier in Saal 237 überhaupt erst so richtig realisieren, was er eigentlich angerichtet hat. Also, dass er mehrere Leben zerstört hat. Denn hier ist es so, dass er die Betroffenen sieht. Er sieht die Familie von Sarah B. Es sitzen 5 Angehörige als Nebenklägerinnen und Nebenkläger mit im Gerichtssaal im 237. Die Mutter von Sarah B., ihr Vater, ihre Schwester und die beiden Kinder, die sind alle im Saal. Und es kommt dazu, dass Dennis K. ja auch das Leben seiner eigenen Familie kaputt gemacht hat. Er ist in Untersuchungshaft und bei dem Vorwurf, der ihm gemacht wird, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er auch noch eine Zeit lang in Haft bleiben kann.
Ich höre jetzt bei dir gerade gar nicht raus, ob er dir am Ende des Tages vielleicht sogar so ein bisschen leid tut. Also manchmal gibt es ja so Täter, Riesenbaby, so ein bisschen dümmlich, weiß gar nicht, was er getan hat. Oh mein Gott, und jetzt realisiert er das. Also schwingt da so ein bisschen Mitleid mit oder was?
Nee, so ist es nicht. Leid hat er mir gar nicht getan, wirklich nicht. Es ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon klar, dass er die Frau umgebracht hat. Und wenn ich mir jetzt mal selber diese Situation so vorstelle, ne, in der Sarah B. da war, also nachts Mutterseelen alleine auf einem abgelegenen Parkplatz irgendwo im Gewerbegebiet, niemand rundum. Sie war ihm da ja wirklich komplett schutzlos ausgeliefert. Schon das ist ja eine wirklich sehr, sehr schlimme Situation für sie. Also was für eine unglaubliche Macht er da über sie hatte. Und ja, sie musste sich in diese Situation begeben, allein aus finanzieller Not. Also mein Mitgefühl bei ihm in dem Moment, nein.
Wofür ist er denn überhaupt angeklagt? Also ist es Mord oder Totschlag? Wir haben ja in Folge 10, meine ich, was, rund um den Brasilianer, da hast du uns ja mal aufgedröselt, wie wichtig und gravierend der Unterschied ist, gerade in Bemessung der Strafe, also wie lange er dafür verurteilt werden kann.
Er ist wegen Totschlags angeklagt, nicht wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft, die verließ dann ja die Anklage zum Beginn des Prozesses und sie geht darin von folgender Version aus. Die Staatsanwaltschaft sagt, Dennis K. kam in dieser Nacht gegen 0.30 Uhr auf diesem verabredeten Parkplatz im Südosten von Hamburg an, wo er sich mit Sarah B. verabredet hat. Als beide da sind, wollen sie laut der Anklage dann recht schnell zur Sache kommen, zum Geschäftlichen, also sprich zum vereinbarten Sex. Dennis K. klappt die Rückbank seines VW Touran runter, das ist so eine Familienkutsche. Er will da Platz schaffen im Kofferraum, da soll es nämlich stattfinden, übrigens direkt neben den Kindersitzen der beiden Kinder. Sarah B. zieht sich aus und dann, sagt die Staatsanwältin, kommt es zwischen den beiden zum Streit. Thema unbekannt. Dennis K. ist an einem Abend ja sowieso total schlecht drauf und jetzt ist er schlagartig voller Wut. Er packt Sarah B. laut Anklage von vorne am Hals mit beiden Händen und drückt zu. Er hält ihr auch den Mund zu, er würgt sie. Mehrere Minuten lang, am Anfang wehrt sie sich noch verzweifelt, das zeigen später Spuren an ihrem Körper. Aber gegen Dennis K. hat sie überhaupt keine Chance. Er drückt so lange zu, bis sie sich nicht mehr rührt. Als sie tot ist, lässt er die Leiche im Kofferraum liegen und fährt los in den kleinen Wald bei Stelle. Da legt er sie auf der Lichtung ab und fährt nach Hause.
Das war jetzt die Version der Staatsanwaltschaft. Wie klingt denn der Abend, wenn Dennis ihn erzählt?
Ja, jetzt muss ich dich erstmal ein bisschen enttäuschen, Anna. Dennis K. sagt nämlich nichts.
Wie gar nichts? Also ich verstehe ja schon, dass Angeklagte sich mit ihrer Aussage nicht selbst belasten müssen. Aber dass er Sarah umgebracht hat, das steht doch außer Frage.
Ja, aber trotzdem sagt er im Prozess erstmal nichts. Muss er auch nicht. Das ist seine Entscheidung. Aber er hat vorher schon mal was gesagt und zwar schriftlich in einem Brief. Diesen Brief, den hat er aus der Untersuchungshaft an seinen Vater geschrieben am 19. Mai. Das war 5 Tage nach der Tat. Und diesen Brief, den liest der Vorsitzende Richter jetzt im Gerichtssaal vor.
Wie ist der Richter an den Brief gekommen?
Ja, der wurde in der Untersuchungshaft abgefangen.
Aber das weiß man doch, wenn man in U-Haft sitzt und Briefe einfach rausschickt, dass die in aller Regel abgefangen werden. Das ist ziemlich naiv.
Ja, du sagst jetzt naiv. Ich habe mich aber irgendwann gefragt, ob es nicht vielmehr sogar strategisch war. Also ob er diesen Brief nicht vielleicht sogar ganz bewusst in dem Wissen geschrieben hat, dass er abgefangen wird. Dieser Brief liest sich nämlich, finde ich, ein bisschen so, als wenn er eigentlich von vornherein viel mehr an die Justiz gerichtet wäre als an den Vater. So wie sich Dennis K. da ausdrückt. Ja, also so würde man, finde ich, einfach keinen Brief formulieren. Also er schreibt dann zuerst, dass ihm nach dem letzten Besuch des Vaters in der Haft irgendwie klar geworden sei, wie sehr der Vater doch darunter leiden würde, dass er nicht weiß, was passiert ist. Und deshalb würde er es ihm jetzt hier erzählen. Aber dann, finde ich, liest sich das Ganze zwischendurch irgendwie fast wie so ein Protokoll der Nacht, also wie so eine schriftliche Aussage im Grunde. Entweder ist Dennis K. wirklich so, also sehr, sehr nüchtern und distanziert und kalt, selbst in so einer ja wirklich extrem emotionalen Situation. Oder er hat tatsächlich mit eingeplant, dass der Brief abgefangen wird und wollte schon mal so eine bestimmte Version der Geschichte in die Welt setzen.
Und wie sieht diese Version aus? Also was schreibt er seinem Vater?
Zusammengefasst muss man sagen, er beschreibt sich als Opfer und nicht als Täter.
Entschuldigung, das klingt ja jetzt absurd. Also er lebt, aber Sarah B. ist tot und er ist das Opfer.
Ja, aber er schildert das Ganze wie so eine Notwehrsituation. Also als wenn er sich gegen sie wehren musste und das Ganze dabei passiert ist. Er schreibt, dass er Sarah B. wie verabredet auf diesem Parkplatz getroffen hat. Da habe er dann im Auto zuerst das abgesprochene Geld gegeben. Er habe dann auch schon den Rücksitz runtergeklappt. Und dann schreibt er, hätte er aber plötzlich ein schlechtes Gewissen bekommen, nämlich wegen seiner Familie. Und wegen diesem schlechten Gewissen habe er dann in der Situation keine Erektion bekommen und hätte zu Sarah B. gesagt, dass er die ganze Sache abbrechen wolle. Daraufhin, schreibt er in dem Brief, habe sie ihn angeschrien, du Schlappschwanz. Sie habe ihn dann auch geschlagen. Er habe zurückgeschlagen, da habe sie geschrien, ich bring dich um, du Wichser.
Der Koloss wird von der Prostituierten geschlagen und das, nachdem sie schon das Geld hatte. Also besser geht's aus ihrer Sicht ja eigentlich gar nicht. Sie kriegt Geld, muss nicht Hand anlegen, kann einfach so von dann ziehen. Besonders wahrscheinlich klingt seine Version jetzt nicht.
Ja, aber er schreibt, er hätte dann halt versuchen müssen, die Schläge abzuwehren. Er sei dann in Panik geraten, weil er aus dem Auto nicht rauskam und flüchten konnte. Er habe sie dann nur am Hals gepackt, damit sie aufhört zu schreien, und plötzlich habe sie dann leblos vor ihm gelegen. Er schreibt dann noch, also in diesem Brief an seinen Vater, ich hoffe, ich kann dir irgendwann erklären, dass ich kein Mörder bin und mich so verteidigen musste.
Also diese Strategie kann doch tatsächlich nur nach hinten losgehen. Wer soll denn das jemals glauben?
Naja, er hat es seinem Vater geschrieben, also offenbar möchte er es zumindest seinen Vater erstmal glauben machen. Es gibt dann auch noch einen zweiten Brief, den hat er an seine Freundin geschrieben, oder jetzt muss man wahrscheinlich eher sagen, an seine Ex-Freundin, an Tanja. Da erklärt er das alles mit dem Alkohol und mit den Drogen, die er an dem Abend drin hatte. Er schreibt ihr, diese Scheißdrogen und dieser Scheißalkohol, nüchtern hätte ich das nie gemacht, dich zu betrügen. Er schreibt, ohne das Scheißzeug würde ich jetzt neben dir liegen. Und warum die Tat passiert ist, das kann ich mir nicht erklären. Ich weiß nur, dass ich Angst hatte, dass die Frau mich umbringt.
Das klingt so absurd, besonders weil ich bei Dennis ja jetzt so ein Hünen und kein Hämpfling vor Augen habe. Was war denn Sarah für eine Frau? War die auch so ein Koloss oder war die?
Nee, gar nicht. Die war eher klein. Die war 1,65 groß. Aber du hast recht, Anna. Die Geschichte wirft natürlich wirklich Fragen auf. Ja, vielleicht an der Stelle mal kurz zur Notwehr. Das behauptet Dennis K. ja. Er sagt ja, dass er sich nur wehren wollte und dabei sei es dann halt passiert. Solche Fälle, die gibt es natürlich eigentlich schon. Also wenn dich, Anna, jetzt zum Beispiel nachts auf der Straße jemand angreifen würde und du könntest aber zufälligerweise super gut Karate und es wäre dir möglich, den mit einem Schlag außer Gefecht zu setzen, dann wäre das erstmal erlaubt. Selbst wenn du ihn verletzt, selbst wenn du ihm zum Beispiel die Nase brichst oder er eine Gehirnerschütterung davon trägt. Das darfst du erstmal tun. Was du nicht darfst, ist natürlich jetzt voll übers Ziel hinausschießen, ne? Und zum Beispiel, wenn er dich nur leicht angerempelt hat, dein Messer ziehen und ihn umbringen. Das darfst du nicht. Sowas ist dann ein sogenannter Notwehrexzess. Also wenn du jemandem viel mehr Schaden zufügst, als es nötig gewesen wäre. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du angegriffen wirst, dann darfst du dich verteidigen und dann wirst du auch nicht bestraft.
Und behaupten das dann nicht voll viele? Also ich meine, im Fall von Dennis und Sarah klingt es ja so ein bisschen absurd, alleine wegen der physischen Ungleichheiten. Also da würde man ja von vornherein schon denken, ja, nee, komisch. Aber ist es nicht vor Gericht so, dass dann ganz viele sagen, ja, nee, sorry, war Notwehr?
Ja, das machen schon auch viele, dass sie das versuchen. Also es gibt ja immer sehr viele Prozesse um Messerstechereien. Und wenn da jemand auf einen anderen eingestochen hat, dann heißt es total oft, naja, der hatte ja auch ein Messer. Und ich wollte mich nur verteidigen. Aber natürlich reicht es jetzt auch nicht, dass du dir eine Notwehrsituation vorstellst. Ne? Also wenn du weißt, der hat ein Messer, dann darfst du dem Angriff jetzt nicht zuvorkommen, indem du selber angreifst. Das ist dann natürlich keine Notwehr. Aber wenn es einen echten Angriff gibt, dann darfst du dich verteidigen. Und selbst wenn du jemanden getötet hast, das klingt jetzt natürlich irgendwie absurd, aber auch dann kann es eigentlich auch Notwehr sein. Aber zurück zu Dennis K. Das Gericht muss in solchen Fällen, in denen so eine Geschichte im Raum steht, natürlich ganz genau prüfen, ob die plausibel ist, ne? Ob das überhaupt denkbar ist, dass es so passiert sein kann. Es ist ja, wie du sagst, Anna, das kann jeder und jede einfach so behaupten. Und hier erscheint die Version, die Dennis in dem Brief geschildert hat, natürlich fragwürdig, ne? Also erstmal schon, Weil Sarah B., die Frau, mit der er sich da getroffen hat, ja überhaupt keinen Grund gehabt hätte, ihn anzugreifen. Im Gegenteil, wie du schon gesagt hast, ne, wenn sie das Geld doch schon hatte und er keinen Sex mehr wollte, das Beste eigentlich ja für sie. Und dann aber natürlich auch wegen dieses ungleichen Kräfteverhältnisses. Ne. Sie hatte gegen ihn körperlich überhaupt keine Chance. Und selbst wenn es so gewesen wäre, ne, mal ganz rein theoretisch gedacht, sie hätte wirklich angefangen, ihn zu schlagen, dann wäre es für ihn bei seiner Statur natürlich eigentlich ein total leichtes gewesen, einfach ihre Arme festzuhalten und sie aus dem Auto zu werfen und wegzufahren. Also sie zu würgen am Hals, das ist sicherlich nichts, was in so einer Situation zwingend gewesen wäre. Also selbst wenn man von der Verteidigungssituation ausgeht, dann müsste man hier auf jeden Fall prüfen, ob es ein sogenannter Notwehrexzess ist, wo jemand voll übers Ziel hinausschießt. Das könnte dann nämlich doch wieder strafbar sein. Ja, das Gericht muss also wirklich ganz genau sich alle Spuren und Beweise ansehen, um sich ein Bild davon zu machen, was passiert ist. Und es muss sich natürlich auch ein Bild vom Angeklagten machen. Das ist immer so. Das Gericht muss ja wissen, so, wer ist dieser Mensch? Wie ist er? Was hat er für eine Vorgeschichte und Hintergrund? Alles sowas ist immer ganz wichtig, um sich wirklich ein Bild machen zu können. Und deswegen ist in diesem Prozess natürlich sehr, sehr wichtig als Zeugin die Aussage der Lebensgefährtin von Dennis, nämlich von Tanja. Sie ist die zentrale Zeugin. Sie muss natürlich erstmal auch noch erzählen, wie sie diese Nacht im Mai erlebt hat.
Die Horrornacht.
Genau, und so beschreibt sie es auch als wirkliche Horrornacht. Also allein schon dieser Moment, ne, in dem er eingenässt vor ihr stand und sagte, Schatz, ich habe eine Frau umgebracht. Es war dann wohl noch so, dass Dennis Tanja dann da in der Situation gebeten hat, ihm beim Suizid zu helfen. Aber das hat sie natürlich verweigert. Sie ist dann ja stattdessen sofort mit den Kindern zu den Eltern gefahren. Dann erzählt Tanja aber auch noch zwei Dinge über Dennis K., die für das Gericht schon von Bedeutung sind und die vor allem so bei der Einschätzung der Situation und des Angeklagten so ganz aufschlussreich sind. Sie erzählt nämlich zum einen, dass Dennis, wenn er wütend ist, schon mal handgreiflich wird. Also es gab in der Vergangenheit wohl öfters schon Übergriffe von ihm auf sie. Es gab sogar auch schon Polizeieinsätze in der gemeinsamen Wohnung deshalb. Und deswegen laufen jetzt in Lüneburg auch Ermittlungen gegen ihn. Also Gewalt gegen Frauen, das gab es bei ihm auch vorher schon.
Ja, das erklärt dann ja auch, warum sie mitten in der Nacht die Kinder packt und abhaut. Also das erklärt die Angst, die sie ganz offensichtlich gehabt haben muss.
Ja, sie muss wahnsinnige Angst gehabt haben. Und zum Zweiten erzählt sie dann auch noch, dass es mit ihm auch immer wieder zum Streit um Sex gekommen ist. Konkret um eine bestimmte Sexualpraktik, die er oft will und die sie nicht will und die er dann wohl recht bestimmt durchsetzt und zwar auch gegen ihren Willen.
Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass er mit Sarah, also mit der Prostituierten, direkt schon vereinbart hat, dass beim Sex es um Analsex gehen soll. Das wird dann ja wahrscheinlich die Praktik sein, auf die seine Freunde nicht so furchtbar viel Lust
hat. Ja, genau darum ging es. Genau, die haben sich immer darum gestritten, dass er Analsex wollte und sie wollte das nicht. Und weil er das dann aber ja trotzdem gegen ihren Willen durchgesetzt hat, wird da jetzt auch gegen ihn polizeilich noch ermittelt. Also Tanja, die zeichnet in ihrer Aussage jetzt schon das Bild eines Mannes, der Frauen gegenüber durchaus gewaltsam wird. Zusätzlich zu diesen Zeuginnen und Zeugen versucht das Gericht dann natürlich auch noch, das objektive Spurenbild zu analysieren, also zu überprüfen, ob die Geschichte von Dennis mit den Spuren zusammenpasst, die bei der Leiche und auch in seinem Auto gefunden wurden. Dafür gibt die Kammer beim Landeskriminalamt zum Beispiel nochmal einen Auftrag, dass die Größe dieses Kofferraums nochmal genau ausgemessen werden soll. Sie wollen sich ein Bild davon machen, wie diese Heckklappe zu öffnen ist, ob er in so einer aufgewühlten Situation aus dem Auto hätte rauskommen können oder nicht, wie er es nun behauptet. Es geht dann auch noch um die Auffindesituation der Leiche von Sarah B. Da sagt am 15. November 2022 eine Sachverständige aus. Sie erzählt erstmal, dass auf dieser Lichtung, wo die Leiche lag, noch verpackte Kondome lagen und zwei leere Bierdosen.
Spricht das dafür, dass er dann die ganze Zeit weitergetrunken hat?
Ja, offenbar war es so. Also er hatte ja auch, als er dann nachts nach Hause kam, eine ziemliche Alkoholfahne. Er hat da offenbar noch weiter Alkohol getrunken auf der Lichtung neben der Leiche. Dann wird natürlich auch noch eine Rechtsmedizinerin angehört. Die sagt, Sarah B. sei an massiver, stumpfer Gewalt gegen den Hals gestorben. Sie wurde intensiv gewürgt. Sie hatte wohl ganz massive Einblutungen am Hals und auch Stauungsblutungen im Gesicht. Also sie wurde offenbar minutenlang wurde sie gewürgt mit den Händen. Und nicht nur das, sie wurde offenbar auch von Dennis K. gegen die Ladefläche gedrückt und offensichtlich auch massiv und mehrfach auf den Kopf geschlagen, denn sie hatte auch am Hinterkopf noch Verletzungen. Ja, und dann zeigt die Sachverständige auf einem XXL-Fernseher im Gericht Fotos der Leiche.
Wie hat Dennis denn darauf reagiert?
Er war da schon echt super nervös. Er hat zum Fernseher immer wieder hingeguckt mit seinem ganz ja scheuen Blick, wie ich fand. aber er hat die ganze Zeit auch total nervös mit dem Fuß getrippelt. Das hat er im Prozess aber sowieso viel gemacht. Also er hat auf mich eigentlich die ganze Zeit echt sehr angespannt gewirkt.
Und wie ist denn das überhaupt für dich, wenn du dann in dem Gerichtssaal sitzt und dieser Fernseher XXL-Größe, also ja auch wahrscheinlich nicht zu übersehen, guckst du dann hin? Musst du hingucken? Guckst du dir dann im Detail diese Leiche auch an?
Also vor der Frage habe ich bisher glücklicherweise nicht so oft gestanden. Bisher war es nämlich so, dass wir Zuschauerinnen und Zuschauer die Bilder oft gar nicht sehen konnten, weil die dann auf dem Fernseher gezeigt wurden oder werden und wir sitzen in der Regel dahinter. Das heißt, das Gericht hat sie gesehen, alle Beteiligten, wir aber nicht. Inzwischen ist es so, dass immer häufiger so ein Bild da mit einem Beamer an eine Wand geworfen wird. Da können wir das da sehen. Da gucken wir mal hin und mal nicht. Inzwischen ist es auch so, dass manche Gerichtssäle auch vorne auf der Richterbank direkt so eine Leuchte haben, über die die Bilder dann auf so einen Flatscreen geworfen werden. Da können wir sie sehen. Und das mache ich aber mal ja und mal nein. Also ich gucke mal hin oder ich gucke auch mal nicht hin. Hier bei dieser Leiche konnte ich nichts sehen. Und selbst wenn es möglich gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es nicht getan. Also solche Bilder, muss ich sagen, die verfolgen mich dann schon wirklich auch noch sehr. Anders ist es oft bei Bildern der Rechtsmedizin, wenn es um Verletzungen geht. Also das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam, aber so einzelne Verletzungen, die kann ich besser sehen. Wahrscheinlich, weil es dann ja nur so ein kleiner Ausschnitt des Körpers ist und ich das dann besser von der Person abstrahieren kann, um die es hier irgendwie gerade geht.
Er hat vermutlich ein bisschen was Abstrakteres, wenn man nur einen Teil eines Menschen sieht und nicht gleich den ganzen Toten.
Das ist auf jeden Fall so. Einzelne Verletzungen kann ich mir besser angucken. So eine ganze Leiche, nein, eher nicht. Als im Prozess dann die Beweisaufnahme abgeschlossen ist, da kommt es wie immer zu den Plädoyers, also zu den Schlussvorträgen. Die Staatsanwaltschaft, die fordert wegen Totschlags 10 Jahre Gefängnis für Dennis K. Seine Anwältin, die fordert einen Freispruch wegen Notwehr. Am 28. November 2022 verkündet die Schwurgerichtskammer dann das Urteil. Und das Gericht folgt der Version der Staatsanwaltschaft. Es verurteilt Dennis K. wegen Totschlags zu 9 Jahren Haft. Als das verkündet wird, da atmet der Angeklagte schon wirklich schwer.
Was hat er denn geglaubt? Hat er wirklich gemeint, er würde freigesprochen werden?
Also ich glaube, dass es bei ihm da eine so ganz irrationale Hoffnung gab. Ja, das glaube ich. Ich fand wirklich auffällig, dass er auch an dem Morgen, als er in den Saal kam, fast so ein bisschen gegrinst hat. Also zumindest hatte er so ein leichtes Lächeln im Gesicht. Das hat mich irgendwie irritiert. Vielleicht war es auch nur Anspannung, die er kaschiert hat. Denn jetzt, das zeigt sich, als das Urteil verkündet ist, ist er wirklich maximal angespannt. Der Vorsitzende Richter, der sagt aber ganz klar, wir haben überhaupt keinen Zweifel. Der Angeklagte ist der Täter, kein Opfer. So wie er es ja allen in den Briefen weismachen wollte. Der Richter sagt, er handelte nicht aus Notwehr. Das liegt vollkommen fern. Die Tötung beschreibt der Richter als eine affektive Impulstat. Er sagt, es mag sein, dass Dennis K. in der Nacht vom Alkohol und den Drogen enthemmt war und dass das auch seine Steuerungsfähigkeit gehemmt hat, aber nicht so, dass er schuldunfähig gewesen wäre. Er gilt als schuldfähig. Das Gericht ist davon überzeugt, dass es im Auto mit Sarah B. um Streit um die Sexualpraktik kam, eben um den Analsex. Er wollte das, sie wollte das nicht. Sie hatten es ja offenbar vorher vereinbart, aber dann hat sie dann doch einen Rückzieher gemacht. Er habe ihre Ablehnung aber nicht akzeptiert. Er habe sich dann komplett in Wut reingesteigert, bis es zu einem so wörtlich unkontrollierten, schlimmen Gewaltausbruch kam. Er habe Sarah B. dann den Mund zugehalten und sie gewürgt, bis plötzlich Stille war. Der Richter sagt wörtlich eine gruselige und bestürzende Vorstellung. Dennis war in dem Moment auch wirklich selber komplett verzweifelt, sagt der Richter weiter. Er ist dann ja auch mit der Leiche im Kofferraum noch bis zu dieser Lichtung im Wald gefahren. Da hat er wohl noch versucht, sich mit dem Autogurt zu erhängen, das hat aber nicht geklappt. Der Richter spricht auch von einer Eigen- und Selbstsucht von Dennis K. Der hätte ja wegen seiner Corona-Infektion an diesem Abend ja eigentlich nicht mal das Haus verlassen dürfen. Aber der Richter wörtlich, im Kofferraum zwischen Kindersitz, Fahrersitz und Heckklappe wollte er seine sexuellen Bedürfnisse befriedigen. Der Richter sagt dann auch nochmal in Bezug auf Corona, hätte sich Dennis K. einfach an einfache Regeln gehalten, die damals für alle galten, dann wäre es nicht zum Tod von Sarah B. gekommen.
Du hattest ja vorhin gesagt, 5 Nebenklägerinnen und Nebenkläger. Wie hat denn eigentlich die Familie von Sarah reagiert?
Ja, die waren über das Urteil wohl wirklich sehr erleichtert. Also die selbst haben sich jetzt nicht geäußert gegenüber uns Journalistinnen und Journalisten. Aber ihre Anwältin hat mit uns gesprochen und die hat sogar gesagt, sie sei über die Strafe begeistert. Also offenbar gab es da wirklich ernsthaft die Sorge, dass das Gericht diese Notwehrsituation glauben könnte. Also die Anwältin der Familie, die sagte, diese Verurteilung zu 9 Jahren Gefängnis sei wirklich ein wichtiges Symbol und zwar auch für alle anderen Frauen, die sich aus finanzieller Not prostituieren würden. So etwas habe präventive Wirkung.
Das verstehe ich gut. 9 Jahre fühlt sich für mich auch tatsächlich nach einer angemessenen Strafe an. Ich bin wirklich froh, dass das Gericht da nicht eine Notwehr gesehen hat. Aber weißt du, was mir immer noch nachhängt? Ganz am Anfang haben wir davon gesprochen, wie ungerne wir beide durch einsame Wälder und Lichtungen so spazieren gehen. Das ist jetzt bei mir nicht besser geworden. Das Gefühl wird sich nicht einstellen. Aber wie geht es denn eigentlich der Spaziergängerin, die Sarah gefunden hat? Weißt du, ob die jemals wieder spazieren gegangen ist?
Ja, sie geht spazieren, auch im Wald. Aber sie sagt, dass dieser Schreck, den sie damals bekommen hat, sie auch heute immer noch verfolgt. Sie geht inzwischen wohl auch an dieser Lichtung wieder vorbei, aber nicht mehr im Dunkeln.
Kann ich gut verstehen. Bevor wir euch jetzt Tschüss sagen, bekommt ihr natürlich wie immer noch einen Hörtipp von mir. Und diesmal ist es ehrlich gesagt eine echte Herzensangelegenheit. Wenn ihr auf Laber-Podcast steht, dann müsst ihr euch unbedingt mal das Flexikon anhören. Steffi Banowski und Anne Radatz, das sind die beiden Hosts. Und sie suchen nach Antworten auf Fragen, die man sich echt mal stellen kann. Also zum Beispiel, wie lügt man eigentlich glaubwürdig? Wie werde ich Influencerin? Oder auch, wie mache ich Schluss, ohne danach gehasst zu werden. Steffi und Anne sprechen getrennt voneinander mit ExpertInnen und präsentieren sich und vor allem natürlich euch hinterher die Ergebnisse. Und das ist oft richtig komisch, häufig auch lehrreich und auf jeden Fall immer total unterhaltsam. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und Elke, wie machen wir beide in 2 Wochen weiter?
Wir machen das nächste Mal weiter mit dem Thema mitgefangen, mitgehangen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Demonstration gehe, nichts mache und jemand anderes wirft einen Stein auf Polizisten, kann ich dann dafür im Gefängnis landen? Darum geht's in unserer nächsten Folge.
Und wenn ihr mal eine Anregung oder eine Frage habt, dann schreibt uns gerne die E-Mail-Adresse. Die findet ihr in den Shownotes und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Tschüss.
Tschüss, bis in 2 Wochen.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.